Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Christian Möller. Die Popsängerin Miley Cyrus ist vor kurzem mal wieder in die Schlagzeilen geraten. Es ging um ein freizügiges Foto am Rand eines Swimmingpools, aber die Kritik, die kam nicht von konservativen Sittenwächtern, sondern von links, und zwar von Persons of Color. Und sie richtete sich gegen die auffällige Menge an Gold- und Silberschmuck, die Cyrus auf dem Foto anhat. Bling, so nennt man dieses bewusst protzige Schmuck zur Schaustellen in der afroamerikanischen Popkultur, im Rap und im R&B. Und die Frage, die aufgeworfen wurde, ist, darf eine weiße Sängerin sich dieses Merkmal schwarzer Kultur einfach so zu eigen machen? Cultural Appropriation, auf Deutsch kulturelle Aneignung, so lautet der Begriff unter dem Verhalten, wie das von Miley Cyrus kritisch diskutiert wird. Und weil es dabei um kulturelle Identität geht, spreche ich darüber jetzt mit Ursula Renz. Sie ist Professorin für Philosophie an der Universität Klagenfurt. Sie hat gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Was denn bitte ist kulturelle Identität?« Frau Renz, Miley Cyrus und der Bling-Bling-Schmuck, das wird als problematisch empfunden. Wieso eigentlich? Wo liegt denn der Unterschied, ob eine Person of Color diesen Bling-Schmuck trägt oder eine weiße Person?
Also ich kann zunächst einmal nicht so direkt sagen, warum das als problematisch empfunden wird. Ich vermute, es hat damit zu tun, dass hier jemand sich ein Element einer Kultur zu eigen macht, die lange Zeit als eine unterdrückte Kultur empfunden wird und damit dann gewissermaßen auch noch reüssiert in einer Gesellschaft, wo die Verteilung von Aufmerksamkeit relativ ungerecht verteilt ist. Die Frage ist, ob es an der Hautfarbe hängen sollte, dass wir uns dagegen empören. Und da denke ich, wenn es tatsächlich so etwas wie ein moralisches Problem gibt, dann hängt das nicht an der Hautfarbe derjenigen Person, die diesen Schmuck trägt, sondern dann hängt das möglicherweise an der ganzen Inszenierung, dass jemand, der über viele Ressourcen verfügt, jetzt gewissermaßen auch noch ein Element aus einer Kultur sich zu eigen macht, die sich als ressourcenärmer, also auch im Blick auf materielle Ressourcen, auffasst und die ihre eigene Kultur deshalb viel, viel stärker als Eigentum von sich auffasst. Ich denke aber, dass diese Idee des kulturellen Eigentums, die ja eigentlich hinter dem Begriff der kulturellen Appropriierung oder der kulturellen Aneignung steckt, sehr, sehr heikel ist, weil Kultur ist immer auch Kulturtransfer, und ich finde das Konzept der kulturellen Aneignung eigentlich ein sehr problematisches.
Ich höre da schon raus, es geht eigentlich um Status und um Machtfragen bei alledem, oder?
Ich denke, die Empörung, die geht aus von der Wahrnehmung unterschiedlicher Status- und Machtverhältnisse, unterschiedlicher Status- und Machtpositionen. Und wenn gewissermaßen jemand aus einer stärkeren Status- und machtstärkeren Gruppe sich etwas aneignet, was eigentlich einer Gruppe zugehört, die man als Status ärmer oder schwächer auffasst, dann wird das als problematisch empfunden. Aber das Aneignen selber, das ist Kultur. Das finden wir über die ganze Kulturgeschichte, in der Literatur, in der Musik, immer wieder, in der Philosophie, immer wieder. Sich daran festzumachen, scheint mir ein verfehlter Weg zu sein.
Es ist ja ganz interessant, dass dieses Thema aber jetzt, wenn Sie sagen, es gibt das eigentlich schon in der gesamten Kulturgeschichte und das ist ein Merkmal von Kultur überhaupt, diese Art von Aneignung, dass das jetzt gerade so zu einem großen Thema wird. Woran mag das liegen?
Das scheint mir nicht so klar zu sein. Ich habe den Eindruck, wir leben in einer Zeit, wo rund um den Begriff oder ich würde lieber sagen die Phrase der kulturellen Identität auch ein Hype herrscht. Und das war ursprünglich als ein kritischer Begriff eigentlich in die Diskussion gekommen. Und was heute damit gemacht wird, scheint mir sehr, sehr heikel. Und man tut meines Erachtens auch den, ich sage jetzt Status- und machtschwächeren Gruppierungen, Angehörigen von Minderheiten, keinen Dienst, wenn man diesen Begriff so stark immer wieder in die Diskussion bringt.
Es gibt ja noch viele andere Beispiele neben dem Schmuck von Miley Cyrus, die unter dem Begriff der kulturellen Aneignung kritisiert werden. Zum Beispiel Madonna, die einen Bindi, also das ist dieser rote Punkt auf der Stirn aus dem Hinduismus, die den trägt. Oder Menschen ganz einfach, die zum Karneval im Indianerkostüm mit Federschmuck gehen. Passen diese ganzen Beispiele überhaupt alle unter einen Hut eines so großen Begriffs?
Das Beispiel mit dem Indianerkostüm, natürlich kann man sagen, auch da findet so etwas wie ein Moment der Aneignung statt. Nun ist es aber so, und ich glaube, gerade beim Beispiel des Indianerkostüms sieht man, dass das sind ja schon mittlerweile Generationen, die als Indianer verkleidet zum Karneval gingen. Man kann sagen, selbst dieses Kostüm hat Tradition in unserer Kultur. Was daran heikel ist, ist vermutlich nicht, dass wir Momente der Native American Kultur gewissermaßen übernehmen, sondern wenn schon, ist heikel, dass da mit Klischees gearbeitet wird. Das kann man sagen, gehört aber zum Karneval. Also auch wenn Kinder verkleidet als Hexen zum Karneval gehen, wird ja genauso mit Klischees gearbeitet. Da scheint mir tatsächlich, da werden Dinge miteinander vermengt, die vielleicht rein strukturell eine Gemeinsamkeit haben. Es wird etwas aus einem Kontext in einen anderen transferiert. Aber was daran problematisch ist oder sein kann, ist in jedem Fall etwas Unterschiedliches.
Sie haben ja schon angedeutet, dass aus Ihrer Sicht der Begriff der kulturellen Identität selber sehr problematisch ist, nicht erst der Begriff der kulturellen Aneignung. Sie würden, schreiben Sie in Ihrem Buch, wenn überhaupt, dann von kultureller Prägung sprechen. Wo liegt denn da genau der Unterschied?
Also ich gehe in meinem Buch eigentlich von einem klassischen Identitätsbegriff aus, nämlich der Frage, ja, was macht es denn aus, dass ich gewissermaßen mit mir gleich bin und immer noch existiere? Und in der Philosophie braucht man hier oft eine Unterscheidung zwischen wesentlichen und unwesentlichen Eigenschaften. Und Eigenschaften, die zur Identität einer Sache gehören, sind diejenige, die eine Sache nicht austauschen kann, ohne aufhören zu existieren. Und das scheint mir, ist bei kulturellen Prägungen nicht der Fall. Es ist nicht so, dass wenn ich jetzt von einem Tag, selbst wenn ich von einem Tag auf den anderen aufhören müsste, gewisse Prägungen, die für mich möglicherweise sehr, sehr wichtig sind, die nicht mehr leben könnte, dass
können Sie dann
von einem Tag auf den anderen ich nicht mehr wäre.
Können Sie da ein Beispiel geben für diese wesentlichen und unwesentlichen Eigenschaften?
Ja, ich habe es im Buch eigentlich am Beispiel von Reichtum. Und zwar deshalb, weil ich denke, beim Reichtum ist man sich im Klaren, okay, das kann ja nicht jemanden ausmachen. Jetzt kann man aber sagen, und ich glaube, das gilt für sehr, sehr große Teile unserer Gesellschaft, dass wir uns fast nicht vorstellen könnten, wie es ist oder wie es wäre, ich sage jetzt mal, ohne bestimmte Formen der Sozialversicherung zu leben, ohne bestimmten minimalen Reichtum zu leben. Es ist aber trotzdem so, dass wenn diese Aspekte von Reichtum nicht mehr da sind, dann existiert das Individuum trotzdem noch weiter. Deshalb würde ich sagen, ist es problematisch zu sagen, diese Aspekte der kulturellen oder in diesem Falle auch sozialen Prägung gehören zu den wesentlichen Eigenschaften eines Menschen. Und ich glaube, wir machen uns selbst eigentlich zu Gefangenen bestimmter Denkschemata, wenn wir so denken. Ich glaube, man muss sich an dieser Stelle vergegenwärtigen, was wir, und das ist eine sehr lange philosophische Tradition, und ich glaube, das vergessen wir manchmal, und da operiert eigentlich auch unsere Alltagssprache damit, dass wir wesentliche und unwesentliche Eigenschaften so unterscheiden, dass wir als wesentliche Eigenschaften solche Eigenschaften auffassen, die nicht ohne Existenzverlust ausgetauscht werden können. Ein Beispiel, das ich auch in meinem Buch bringe. Eine Eigenschaft, die sicher zu den wesentlichen Eigenschaften von mir gehören, ist, dass ich am Leben bin. Ich kann diese Eigenschaft nicht austauschen, ohne dass ich nicht ein anderes Ding werde. Das ist bei den kulturellen Eigenschaften eigentlich anders. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich von einem Tag auf den anderen verarme und trotzdem noch mich selber Ursula Renz bin. Und ich denke, selbst bei Dingen, die wir für sehr, sehr wichtig halten, wie Geschlecht, ist es so, dass wir annehmen, dass Leute, wenn sie eine Geschlechtsumwandlung machen, dann nicht eine ganz andere Person werden, sondern sie werden die Person, als die sie sich auffassen, immer schon. Und sie haben gewissermaßen eine unterschiedliche geschlechtliche, eben, ich würde nicht sagen Identität, sondern Bestimmung. Da scheint mir, wird manchmal durcheinander gebracht, was wirklich in einem strikten Sinne wesentlich ist und was für uns auch sonst noch wichtig ist, weil wir für unser Leben, für unsere Selbstbestimmung in unserem Leben bestimmte Aspekte von uns in den Vordergrund rücken. Und da möchte ich differenzieren.
Wenn wir da jetzt nochmal wieder von diesen Beispielen mit der geschlechtlichen Identität oder der Frage nach Reichtum und Armut zurückkommen zur kulturellen Identität und zur Frage der kulturellen Aneignung. Diese Beispiele, die ich am Anfang schon gebracht habe, Miley Cyrus und der Schmuck, der dann aus der Black Culture herkommt, oder auch der rote Punkt, der aus dem Hinduistischen herkommt, bei Madonna auf der Stirn. Dann müsste man jemandem, der das kritisiert aus dieser Warte, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, eigentlich ja sagen, warum ist dir das denn so wichtig? Deine Identität ist dadurch doch eigentlich nicht angegriffen, dass jemand anders sich das jetzt aneignet.
Ich denke, die Frage ist berechtigt. Genauso müsste man sie stellen. Und die Chance bestünde, glaube ich, wenn man sich in dieser Art und Weise auch konstruktiv verständigt, dass klar wird, dass das Problem an einem anderen Ort liegt. Dass es eben beispielsweise seinen Hintergrund in der Geschichte imperialistischer Aneignung von Gütern, die eben nicht teilbar sind, hat beispielsweise.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Philosophin Ursula Renz. Wir sprechen über kulturelle Aneignung und kulturelle Identität. Wir haben eben schon ein paar Beispiele angesprochen und ich nehme noch eines mit hinzu. In Brandenburg, da findet ja demnächst wieder das Fusion Festival statt. Das hat vor einigen Jahren schon in einem Artikel der Kolumnistin Hengame Yagobi Farah für ziemliches Aufsehen gesorgt. Sie hat nämlich dieses fünftägige Techno-Spektakel in der Pampa als rassistisch kritisiert, unter anderem, weil dort sehr viele weiße Menschen mit Dreadlocks durch die Gegend gelaufen sind. Frau Renz, aus Ihrer Sicht steckt hinter diesem Vorwurf des Unrechtmäßigen, der da mitschwingt, auch eine Art essentialistisches Kulturverständnis?
Ich denke ja. Wenn man in diesem Text schaut, ist ja auffällig, wie auch die Rede von weiß, wie das immer kursiv gesetzt wird. Also das ist wie ein Ausrufezeichen. Und da habe ich mich eigentlich auch gefragt, ja, was ist denn der genaue Sachverhalt, den Sie an der Stelle zum Ausdruck bringen will. Ich sehe eigentlich den emotionalen Gestus der Empörung, den sehe ich, aber den Sachverhalt ist ja okay, Weiße tragen Dreadlocks. Das kann man sagen, ist ein Akt der kulturellen Aneignung, aber auch die Dreadlocks, dass die von Weißen getragen werden, ist nun mittlerweile ja schon Generationen alt. Das ist ja auch nicht ein ganz neues Phänomen.
Ändert sich das dadurch, dass es jetzt eben schon Generationen alt ist, wenn man die Praxis selbst vielleicht kritisch sehen wollte?
Es scheint mir eine schwierige Frage zu sein. Wie lange muss ein Element Teil einer Kultur sein, um als Teil dieser Kultur auch wirklich akzeptiert worden zu sein? Es verhält sich ja an dieser Stelle nicht so wie bei Raubkunst. Bei Raubkunst haben wir ganz klare Besitzverhältnisse, die können auch nach Generationen, kann man eigentlich darauf hinweisen, halt, dieses oder jenes Bild ist unter Umständen in den Besitz dieser oder jener Gruppe gelangt, die unrechtmäßig war. Aber im Falle von Dreadlocks ist es ja nicht so, dass das gewissermaßen ein Besitzanspruch ist, wo ich jemanden im eigentlichen Sinne wehtue. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass man sagen kann, okay, das wird aus dem Kontext gerissen, das ist ein Problem, das ist aber bei allen Dingen, die aus dem Kontext gerissen werden, werden bestimmte Elemente letztlich auch in ihrer Eigenart verändert, vielleicht sogar verfälscht. Aber das hat jetzt nichts Spezifisches mit dem Übernehmen einer bestimmten Haartracht durch bestimmte Gruppen, die diese Haartracht nicht erfunden haben, zu tun.
Wenn Sie jetzt diesen Kontext schon ansprechen, da findet ja doch aber eine Entpolitisierung statt, könnte man sagen. Denn diese Dreadlocks, die aus der Rastafari-Kultur kommen, das hat ja eine Bedeutung für widerständige Praktiken dieser Kulturen, aus denen das herkommt. Ähnlich bei Hip-Hop beispielsweise. Ist es da nicht nachvollziehbar, wenn das plötzlich jedem zur Verfügung steht, jeder das tragen kann, das sozusagen in jeder Kultur übertragen werden kann, dass man das als eine Entwertung oder dann eben auch eine Enteignung der Geschichte schwarzer Kulturen betrachtet?
Also ich würde da eigentlich gerne ein paar Schritte unterscheiden. Also erstens einmal, jede Dekontextualisierung eines kulturellen Elements verändert. Das ist, glaube ich, etwas, dessen man sich im Klaren sein muss. Zweitens, es kann ja auch ein Moment von Solidarisierung haben, wenn jemand sich diese Haartracht zu eigen macht, dass er sich auch mit dem Widerständischen, aus dem diese Haartracht kommt, solidarisiert. Und die Frage ist, was daran schwierig ist. Ich denke, etwas, was ich sehr gut nachvollziehen kann, das hat aber, glaube ich, auch nicht mit dem Moment der Aneignung selber zu tun, ist, dass man das aus der Sicht dieser kulturellen Status ärmeren Minderheiten oder Gruppen so empfinden kann, okay, erst unterwerfen sie uns, erst unterdrücken sie uns, erst nehmen sie uns das Land und jetzt nehmen sie uns auch noch die Kultur. Dass man das so wahrnehmen kann, das kann ich sehr gut nachvollziehen, nur würde ich auch wirklich die Frage stellen, stimmt denn das wirklich? Und ist nicht letztlich die Frage, mit welcher Haltung solche Dinge übernommen werden, ganz entscheidend?
Ich bringe noch mal ein ganz anderes Beispiel mit in die Diskussion. Denn wir haben im ersten Teil unseres Gespräches auch schon die Frage des kommerziellen Erfolges gestreift. Elvis Presley, der ist der King of Rock'n'Roll. Das weiß jedes Kind und er ist das auch durch die Adaption afroamerikanischer Musik geworden. Er hat mit seinem Ruhm und dem kommerziellen Erfolg auch viele andere afroamerikanische Musiker an den Rand gedrängt und überstrahlt. Wie kann man das denn kritisieren, ohne implizit auf so ein Konzept wie das der kulturellen Identität dabei zu setzen, was Sie als problematisch empfinden?
Mir scheint, dass Aufmerksamkeit nie nach Gerechtigkeitsmaßstäben verteilt wird und die Kommerzialisierung, kommerzieller Erfolg in der Popszene funktioniert nach dem Prinzip Aufmerksamkeit. Und wie man das kritisieren kann, scheint mir schwierig zu sein. Also das heißt nicht, dass ich die Problematik an der Stelle nicht sehe. Ich glaube, bei Elvis Presley ist die Schwierigkeit unter anderem die, dass das ganz vielen Leuten nicht so klar ist, dass Rock'n'Roll afroamerikanische Hintergründe hat. Und da scheint mir, kann man eigentlich dann schon sagen, okay, bei solchen kulturellen, ich sage jetzt mal Größen wie Elvis Presley oder bei Madonna ist es noch ein bisschen offensichtlicher, die sich andere Musikstile, Stilelemente aneignen, sollte das eigentlich einhergehen mit einem ganz großen Gestus des Respekts diesen Elementen gegenüber, dann ist ja eigentlich auch das Moment, das ich vorhin schon angesprochen habe, dass man solche Aneignungen eigentlich auch im Sinne einer Solidarisierung machen kann, ist ja dann bis zu einem gewissen Grade auch da. Und da, glaube ich, bräuchte es vielleicht eine Art Widerständigkeit in der Popszene, dass nicht immer das, was am meisten Aufmerksamkeit hat, auch wirklich das Originellste ist. Und dass sich vielleicht auch Leute, die davon profitieren, explizit gegen diese Gesetzmäßigkeiten zur Wehr setzen. Das würde ich mir dann manchmal wünschen. Aber das ist nicht so sehr auf der Ebene, sage ich jetzt mal, von Gerechtigkeitserwägungen möglich, sondern eher auf der Ebene des Respekts für das, wo man seine Inspiration und seine Anregungen hier hat.
Jetzt haben wir schon viel über Kritik an essentialistischen Kulturvorstellungen gesprochen. Liegt darin nicht zumindest auch in politischer Perspektive ein Problem, wenn sich Unterprivilegierte gegen die Ausbeutung in Anführungszeichen ihrer Kultur zur Wehr setzen wollen, dann müssen sie doch den Anspruch auf etwas Eigenes irgendwie erheben, ob das nun materiell oder immateriell ist. Und dann kommen wieder die Weißen an und sagen, tja, Pech, das ist jetzt aber euer essentialistisches Kulturverständnis. Nimmt man damit Marginalisierten nicht auch ein Werkzeug der Ermächtigung?
Da sehe ich jetzt zunächst mal den Zusammenhang nicht. Also ich meine, die Reaktion, tja, Pech, ist natürlich eine sehr lieblose, da fehlt so etwas wie eine respektvolle Distanz gegenüber demjenigen, wo man sich eigentlich auch anregen lässt. Was mir aber nicht ganz klar ist, inwiefern da das Werkzeug zur Ermächtigung weggenommen wird. Wir haben schon über die transformierende Kraft gesprochen. Das ist ja auch etwas, mit dem man auch in der eigenen Kultur die Kultur weiterentwickeln kann. Also Kultur ist nie statisch. Wenn sie statisch wird, dann ist sie tot. Und ich glaube, das gilt auch für Minderheitskulturen. Wenn sich da etwas nicht verändert, und wir können ja auch auf der symbolischen, auf der kulturellen Ebene reagieren auf solche Dinge. Und das schiene mir mindestens eine kreativere Reaktion, als einfach zu sagen, das gehört mir. Man kann natürlich darauf hinweisen, aber du hast das von dort her.
Sind denn diese beiden Auffassungen, also das gehört mir von linker Seite aus, von marginalisierter Seite aus gesagt und das gehört mir von eher etablierter Seite aus gesagt, also von Seiten einer Mehrheitskultur, also sind da nicht rechte und linke Essentialismen sehr gefährlich nah beieinander?
Ich würde schon sagen. Das ist ein Hintergrund meines Buches, dass ich den Eindruck habe, dass das Konzept der kulturellen Identität auf beiden Seiten problematisch ist, weil es auf beiden Seiten erstens ausgrenzt, auf beiden Seiten oft andere herabsetzt und auf beiden Seiten die, ich sage jetzt mal, die Dialogkultur ja zum Erliegen kommt.
Wenn wir jetzt einerseits sagen, es gibt ein essentialistisches Verständnis von Kultur, was höchst problematisch ist, gleichzeitig möchten wir die Ansprüche von Minderheiten ja nicht einfach vom Tisch wischen, weil wir gehört haben, auf welcher langen Geschichte von Ausbeutung die Ansprüche, die da heute artikuliert werden, auch basieren. Was können wir tun, um das vielleicht doch miteinander zu versöhnen, oder ist das aussichtslos?
Ich denke nicht, dass es aussichtslos ist, aber ich glaube tatsächlich, dass der Abschied vom Konstrukt der kulturellen Identität bis zu einem gewissen Grade eine Voraussetzung ist. Eine Voraussetzung deshalb, weil ganz entscheidend scheint mir, dass wir von den unterschiedlichsten Seiten hier auch immer wieder ins Gespräch kommen. Ins Gespräch kommen darüber, was dem anderen an seiner eigenen Kultur wichtig ist, warum für ihn das ein Problem darstellt, wenn ich mir das zu eigen mache. Ich glaube auch, dass es, ich sage jetzt mal, auf anderer Ebene Möglichkeiten gibt. Das Beispiel mit dem Fusion Festival, da könnte man ja sagen, ja, warum soll man die Foodstände nicht den Minderheiten anbieten oder eine bestimmte, ich sage jetzt mal, Anzahl von Foodständen für wirkliche Minderheiten reservieren, dann haben die auch etwas von der kommerziellen Ausbeute, die solche Festivals haben. Also ich denke, da gibt es schon Dinge, wo man, ich sage jetzt mal, mit politischen Maßnahmen einiges erreichen kann. Das geht aber natürlich nicht, wenn man sagt, ja, an diesem Festival sind eh nur Weiße, da gehe ich nicht hin. Dann klappt das nicht. Und da glaube ich tatsächlich, dass da letztlich diese sehr starke Identifizierung mit bestimmten kulturellen Symbolen, dass die unter der Hand plötzlich zu einem Problem wird. Für ein konstruktives Miteinander, auch für die Integration von verschiedenen Kulturen, auch für die Offenheit von Kulturen. Und das scheint mir die Gefahr zu sein, die letztlich auch mit diesem Begriff der kulturellen Identität verbunden ist. Dass eine Kultur des Dialogs letztlich immer mehr verhindert oder mindestens erschwert wird.
Wann wird kulturelle Aneignung zum Problem? Ein Gespräch mit der Philosophin Ursula Renz im Deutschlandfunk Kultur. Wenn Sie in das Thema kulturelle Identität noch tiefer einsteigen wollen, dann können Sie das tun anhand des Buches »Was denn bitte ist kulturelle Identität?« von Ursula Renz. Die genauen Angaben dazu, die finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de. Einmal im Jahr, da gehört Berlin den Radfahrern und für Autos wird es ein bisschen eng. Immer am ersten Sonntag im Juni nämlich findet die Fahrradsternfahrt statt, organisiert seit 1977 vom ADFC. Aktuell natürlich auch ein Anlass für Radfahrer und Radfahrerinnen, für eine klimafreundliche Verkehrswende zu demonstrieren. Allerdings sollten wir uns auch charakterlich dem Fahrrad annähern, sagt Florian Werner im philosophischen Wochenkommentar, und er beruft sich dabei auf einen Denker, von dem in unserer Sendung bisher nur selten die Rede war.
Der Philosoph De Selby ist in akademischen Kreisen weithin unbekannt, eine Monographie zu seinem Leben und Werk steht noch aus. Das ist bedauerlich, schließlich verdanken wir ihm eine Reihe wahrhaft revolutionärer Thesen, nicht zuletzt die erste und bis heute mutmaßlich einzige existenzphilosophische Erörterung des Radfahrens. Menschen, die regelmäßig Zeit auf ihrem Rad verbringen, so De Selby, tauschen durch die intensive und anhaltende Nähe Atome mit ihrem Gefährt aus und verwandeln sich daher allmählich in Fahrräder und umgekehrt, bis die Grenzen zwischen Fahrer und Zeug irgendwann aufgehoben sind. Die Menschen verfahrradeln, ihre Räder vermenscheln. Dass diese These in Wissenschaftskreisen bislang eher verhalten aufgenommen worden ist, kann kaum verwundern. Schließlich stehen Menschen und ihre technischen Hilfsmittel, wie etwa die Geschichte der Aufschreibesysteme zeigt, tatsächlich in einer wechselseitigen Beziehung. Ein Text fällt vollkommen anders aus, je nachdem, ob er mit Hammer und Meißel in einen Felsen gehauen, mit Gänsekiel auf Pergament gekratzt oder unterwegs in ein Smartphone diktiert wird. Sie haben recht, hämmerte schon Friedrich Nietzsche 1882 in die Tasten seiner Schreibmaschine. Unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken. Und warum sollte, was für das Schreibzeug gilt, nicht auch für unsere Fahrzeuge gelten? Jeder, der mal am Steuer eines Sportwagens gesessen hat, wird bestätigen, dass das Wesen des Autos osmotisch in Kopf und Körper einsickert. Die schiere Tatsache, dass man in einem Gerät sitzt, das 300 Stundenkilometer schnell fahren könnte, weckt den Gedanken an Geschwindigkeit. Ebenso lässt sich kaum bestreiten, dass das Besteigen einer Geländelimousine unweigerlich das Schlechteste im Menschen hervorruft. Die erhöhte Sitzposition führt zu einem Gefühl der Überlegenheit. Durch die eigene relative Sicherheit wächst die Rücksichtslosigkeit gegenüber den Mitmenschen. Ja, sogar die Gestik wird vom Auto übernommen. Den gestreckten Mittelfinger muss man der Umwelt gar nicht mehr zeigen. Er wird durch den Kraftstoffverbrauch quasi serienmäßig mitgeliefert. Wie anders das Fahrrad. Durch seine wesensmäßige Wackeligkeit zwingt es den auf ihm sitzenden Menschen zur Balance. Die fehlende Knautschzone legt ein auf Konfliktvermeidung ausgerichtetes Verhalten nahe. Der ewige Kreislauf der Pedale schließlich erzieht zu existenzieller Demut, zur Einsicht in die Wiederkehr des Immergleichen. Verletzlich, umsichtig, offen, mit anderen Verkehrsteilnehmern auf Augenhöhe, so präsentiert sich der durch sein Fahrzeug geprägte Homo bicicletus. Kampfradler bestätigen die Regel. Wir sollten also nicht nur aus ökologischen sowie verkehrspolitischen Gründen vom Auto aufs Rad umsatteln, wir sollten es auch aus Gründen der charakterlichen Selbstsorge tun. Verfahrradeln wir ein bisschen. De Selby wäre stolz auf uns.
Vehikel machen Leute. Wir müssen mehr Fahrrad werden, sagt Florian Werner im Philosophischen Wochenkommentar. Im Frühjahr 1975, da ist der französische Philosoph Michel Foucault zum ersten Mal nach Kalifornien gereist, hat dort unter anderem an der Universität Berkeley unterrichtet, allerdings nicht im Fachbereich Philosophie, sondern in der Abteilung für französische Sprache. Die Philosophen haben einen großen Bogen um ihn gemacht. Viele Legenden ranken sich um diese kalifornischen Monate von Foucault. Eine davon handelt von einem LSD-Trip im Death Valley. Ist da was dran oder nicht? Ein neues Buch bringt jetzt Licht ins Dunkel. Arndt Pellner hat es gelesen.
Viel ist schon geschrieben worden über die Zeit des französischen Philosophen Michel Foucault in Kalifornien. Einiges davon, wie die wilden Erfahrungen in den Darkrooms der Gay- und BDSM-Szene in San Francisco, konnten nie eindeutig belegt werden. Auch seine Erfahrungen mit Drogen sind umstritten. Lange Zeit galt eine Reise Foucaults in das Death Valley von Kalifornien als nicht glaubhaft, denn der Franzose soll dort zum ersten Mal LSD genommen haben und diese Erfahrung soll lebensverändernd für ihn gewesen sein. Doch nun ist ein Buch mit dem Titel Foucault in California erschienen, das die Zweifel an diesem Ereignis ausräumt.
Mein Bruder hat das Buch 1975/76 geschrieben, aber er konnte keinen Verlag dafür finden. Dann hat er es über die Jahre angepasst und 1990 die endgültige Version vorgelegt. Doch kein Verlag wollte es. Niemand wollte das Buch veröffentlichen. No one would publish this book. Only
yesterday, when I ran to... David Wade hat im Nachlass seines 2017 verstorbenen Bruders Simeon Wade das Manuskript gefunden, das bislang nie veröffentlicht wurde.
And when my brother died, it fell upon my wife and I to go down and go through all of his...
Als mein Bruder starb, lag es an meiner Frau und mir, durch tausende von Kisten mit Papieren, tausenden Büchern und einem allgemeinen Chaos zu kramen. Mein Bruder schmiss nichts weg. Uns wurde gesagt, wir müssen diese Briefe von Michel Foucault finden, die belegten, dass das alles passiert ist. Ansonsten glaubt das keiner. Nancy und ich verbrachten so 8,5 Wochen in Südkalifornien im Haus meines Bruders. Es war entmutigend, denn wir mussten da jedes Papier ansehen, durch hunderte Boxen suchen, denn mein Bruder hatte alles zusammengeschmissen. Because my brother mixed everything up. I found a letter. On the day it rained, when I tore it open, there in my hands only ash remained.
David Wade und seine Frau wollten schon aufgeben, doch dann stieß die Archäologin Nancy Wade auf eine ganz besondere Schatulle.
At a depth of 12 feet.
In einer gefühlten Tiefe von 4 Metern, unter alten Tennisschuhen, Campingzubehör, alten Möbeln, Geräten und Kram, stieß meine Frau auf eine Geldschatulle, eine kleine Metallbox. Und darin lagen 5 Briefe von Michel Foucault, die alles belegten. Und ich lese Ihnen aus einem Brief von Foucault an Simeon vor, datiert 14. Mai 1975. Das ist der Tag, nachdem Foucault nach der Death Valley-Reise zurück nach Berkeley kam. Lieber Simeon, es ist in Foucaults Handschrift. Wirklich, ich weiß nicht, wie ich dir für all das danken kann, was du für mich am vergangenen Wochenende getan hast. Es war eine großartige Erfahrung, eine der wichtigsten in meinem Leben. Und ich meine nicht nur die Zabriskie-Nacht, damit meint er die Zeit im Death Valley, aber unser Treffen und die 2 Tage, die wir miteinander verbracht haben. Es ist so selten, einen Freund wie dich zu treffen, mit dem es möglich ist, eine sowohl intellektuelle als auch emotionale Beziehung einzugehen.
Weitere Briefe folgten. Michel Foucault und Simeon Wade wurden Freunde, blieben in Kontakt bis zum Tod des Philosophen im Jahr 1984. Was bei diesem Reisebericht ins Death Valley überrascht ist, warum der weltbekannte Philosoph Foucault sich überhaupt mit Simeon Wade abgab, einem Assistant Professor an einem unwichtigen College in Südkalifornien, ihm vertraute und mit ihm und seinem Partner in die Wüste fuhr. Das alleine schon ließ viele daran zweifeln, dass es diesen Trip überhaupt gab.
Jeder zweifelte genau deshalb daran. Warum? Aber ich kann Ihnen gerne aus dem Brief meines Bruders an Foucault vorlesen, der am Anfang stand.
David Wade sucht in seinen Unterlagen.
Yes.
Ich schreibe Ihnen, um Sie an irgendeinem Zeitpunkt Ihres Aufenthaltes in Berkeley nach Südkalifornien einzuladen. Hier in Claremont haben wir ein interdisziplinäres Programm um Ihre Methoden und Ergebnisse herum aufgebaut. Ich lege das hierfür erstellte Flugblatt und weitere Materialien dem Schreiben bei. Der Brief beschreibt noch weiter, was Simeon in Claremont aufgebaut hat. Ein paar Tage später kam bereits die Antwort von Foucault. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Brief und Ihre Einladung. Ich würde mich sehr freuen, ein paar Tage an Ihrer Universität zu verbringen, gerade auch, weil Sie an denselben Problemen wie ich interessiert sind.
Ein paar Monate später, als Michel Foucault zu Gast bei der UC Irvine war, nutzte Simeon Waite die Chance, um den Franzosen direkt nach dessen Vorlesung anzusprechen. Und Foucault willigte ein, nicht nur nach Claremont zu kommen, sondern auch das Death Valley zu besuchen. Simeon Waite sah Foucault in einer Denkkrise. Deshalb war er überzeugt davon, die Fahrt ins Tal des Todes und die Einnahme von LSD würden den, seiner Überzeugung nach, brillantesten Denker in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts helfen.
Simeon denkt, und ich stimme dem zu, dass dieses Wochenende Foucaults Denken verändert hat. So sehr, dass Foucault das Manuskript für das erste Buch seiner Geschichte zur Sexualität vernichtet hat. Den ursprünglichen Plan von 6 Bänden aufgab und sich in seinen letzten Jahren vielmehr der Lebenskunst und dem Gebrauch der Lüste zuwandte.
Der Reisebericht von Simeon Waite, Foucault in California, ist jetzt im Heyday Verlag in Berkeley erschienen. Untertitel A True Story, Wherein the Great French Philosopher Drops Acid in the Valley of Death. Gesucht wird derzeit noch nach einem deutschen Verleger.
Michel Foucault und der LSD-Trip im Tal des Todes. Klingt fast ein bisschen wie ein Krimi. Das war's von Sein und Streit. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.